Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Deutschland ist im Sommer der Gipfel der Schönheit, aber niemand hat das höchste Ausmaß dieser sanften und friedvollen Schönheit begriffen, wirklich wahrgenommen und genossen, der nicht auf einem Floß den Neckar hinabgefahren ist. Mark Twains Worte aus A Tramp Abroad. Dass der Neckar ein schöner, ruhiger Fluss ist, darüber muss man nicht diskutieren. Aber dass er noch viel mehr zu bieten hat, das wissen viele gar nicht. Deshalb haben sich die Dozenten am Institut für Medienwissenschaften der Universität Tübingen gedacht, lasst uns den Neckar zum Gegenstand unserer Lehrveranstaltung machen. In einer experimentellen, crossmedialen Zusammenarbeit unter dem Namen Streaming Neckar sind dabei Werkstücke über den Neckar entstanden. Und das innerhalb der unterschiedlichsten Medien. Ob TV-Beiträge, Zeitungsartikel, Radioproduktion oder Pageflow-Präsentation, alles ist dabei. Und damit ein Hallo an euch da draußen und willkommen zu unserer Mikro-Europa-Tübingen-Sendung auf der Wüstenwelle. Heute haben wir unsere dritte Sendung zum Thema Neckar. Angefangen mit der Geschichte über eine alte Festungslinie, werden wir uns danach mit dem Stuttgarter Hafen beschäftigen und damit, warum dieser durch Online-Einkäufe belastet wird. Ich bin Annika Petrasch und werde euch durch die heutige Sendung begleiten. Damit wir uns auch richtig auf das Thema einstimmen können, lauschen wir erst einmal den Big Band-Klängen von Guy Lombardo. Zusammen mit Kate Smith hat er 1931 Rivers Stay Away From My Door aufgenommen. Die 1930er Jahre und auch die 1940er Jahre. Das war die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Damals erstreckte sich eine Festungslinie von Eberbach bis nach Entzweihing. Die Neckar-Enz-Stellung. Ines Metzger führt uns zurück in die Vergangenheit. Sie hat sich auf Spurensuche begeben, nach einem Relikt dieser Zeit.
Im Moment könnte man meinen, bin ich auf einem ganz normalen Wanderweg im Bietigheimer Forst unterwegs. Immer wieder kommen mir Fahrradfahrer, Jogger und ein paar Spaziergänger entgegen, obwohl es noch früh ist heute am Samstagvormittag. Dass sich hier am Ende der Grünwiesenstraße ein historisches Denkmal befindet, lässt der Weg nicht erahnen. Versteckt aber hinter Bäumen und Sträuchern liegt der Bunker 302. Und hier treffe ich mich jetzt mit Roland Essig. Er ist Hobbyhistoriker und hat diesen Bunker vor 6 Jahren gepachtet. Herr Essig, was hat's mit dem Bunker auf sich?
Der Bunker 302 gehört zur Neckar-Enz-Stellung. Die Neckar-Enz-Stellung wurde 1935 bis 1938 gebaut. Insgesamt wurden zur Verstärkung der natürlichen Hindernisse Neckar und Enz 446 Bunkerbauwerke hergestellt, um einen aus Westen angreifenden Feind hier aufhalten zu können.
Haben die Bunker im Zweiten Weltkrieg dann auch als Zufluchtsort, als Schutzraum für die Zivilbevölkerung gedient?
Teilweise wurden diese Bunker dann für den Zivilschutz freigegeben.
Ich selber und wahrscheinlich auch viele von unseren Hörern können sich gar nicht vorstellen, was es denn heißt, in einem Bunker Zeit verbringen zu müssen. Damit wir das aber zumindest ein bisschen nachempfinden können, haben Sie, Herr Essig, mir angeboten, Ihren Bunker zu besichtigen.
Ja, ich kann Ihnen den gerne zeigen.
Und ich würde sagen, wir gucken uns den jetzt mal an. Wir stehen jetzt vor der Eingangstüre des Bunkers, einer schweren Metalltüre, und die öffnet Roland Essig jetzt für uns.
So, bitte treten Sie ein, aber Vorsicht, die Eingangstüre ist nur 1,10 Meter hoch.
Ich bin jetzt im Bunker und muss ehrlich sagen, dass ich es mir hier drin ganz anders vorgestellt habe. Der Bunker 302 ist kein modriger Unterschlupf, wie man vielleicht meinen könnte, sondern ein gut erhaltenes Bauwerk, wie eine Art Kellerraum, der spärlich eingerichtet ist. Es gibt Licht, im hinteren Bereich hängen insgesamt 1, 2, 3, 4 Klappbetten an den Wänden, ein Telefon steht in einem Regal. Zu uns in den Bunker kommt jetzt auch Heinz Schütt. Er ist 81 Jahre alt und hat als kleiner Junge selber in den Bunkern der Neckar-Enz-Stellung Schutz gesucht. Herr Schütt, gerade erst sind wir in den Bunker rein. Was ich aber sofort bemerkt habe, ist die Kälte hier drin. Wie war das damals? Was haben Sie gegen die Kälte im Bunker getan?
Noch wo wir reingekommen sind, war die Kälte uns egal. Hauptsache, wir hatten Schutz vor Fliegeralarm. Natürlich hatten wir auch die Möglichkeit, mit Genehmigung ab und zu den kleinen Kanonenofen anzuwerfen. Aber im Allgemeinen war es so, dass die Eltern uns Teppiche mitgebracht haben, Bettflächen vor allen Dingen und dann heiße Backsteine, die haben wir auch in die Füße hingestellt. Und wir waren in den kleinen Bunker immerhin so 30 bis 40 Personen. Und es gibt natürlich auch ein bisschen warm.
Wir sind jetzt erst einige Minuten hier im Bunker und auch nur zu dritt im Raum. Trotzdem empfinde ich schon jetzt als sehr beengend. Die Tür ist zu, ich habe das Gefühl, eingesperrt zu sein. Dann kommt noch dazu, dass die Decken sehr tief sind. Man kann gerade so stehen, es gibt kein Tageslicht, also irgendwie ist die Situation beklemmend. Herr Schütt, wie ging es Ihnen damals? Gerade als Kind hatte man doch bestimmt Angst hier drin.
Ja, selbstverständlich haben wir Angst natürlich, wenn die Flieger gekommen sind. Und wir haben ja gesagt, wir sind hier im Bunker. Wir sind froh hier und wir sind bei den Eltern und uns kann nichts passieren.
Wie lange hat es gedauert, so ein Aufenthalt im Bunker?
Es kann sein, es sind 3-4 Stunden gewesen manchmal. Und das ist noch so etwas lang im Bunker. Keine Toilette, nichts dergleichen natürlich. Das war schon schwer. Aber wie gesagt, wir haben es überlebt, sind froh darüber, dass wir den Luftschutzbunker hatten, der nochmal gedacht war als Verteidigungslinie gegen den Feind.
3-4 Stunden, das klingt für mich auf jeden Fall nach einer Ewigkeit. Ja. Verglichen mit Ihnen war ich ja nur ganz kurz hier im Bunker, aber ich bin trotzdem froh, dass wir gleich wieder nach draußen gehen, ans Tageslicht, an die frische Luft, dass wir einfach nicht mehr eingeengt sind hier drin, weil was das heißt, das kann ich mir jetzt vorstellen.
Das war Ines Metzger mit einem Beitrag aus dem Bunker 302 im Bietigheimer Forst. Ihr hört Mikro Europa Tübingen auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, der Neckar.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time.
Bei diesen Klängen bekommt man doch direkt Lust, sich selbst an den Stuttgarter Hafen zu setzen, oder? Stuttgarter Hafen? Ja, ihr habt richtig gehört. Viele kennen den Neckarhafen in Stuttgart gar nicht, denn er ist ein reiner Industriehafen und für die Öffentlichkeit kaum zugänglich. Warum das so ist und wie geplant wird, das zu ändern, verrät uns Vincent Gaschler.
Ich stehe gerade an den Otto-Hirsch-Brücken und schaue auf den Stuttgarter Neckarhafen. Gabelstapler und LKWs fahren hier herum, Kräne bewegen sich. Es ist einiges los hier und ich schaue mir das Ganze aus der Distanz an. Denn der eigentliche Hafen ist abgesperrt und nur für die Arbeiter zugänglich oder für diejenigen, die sich vorher im Hafen angemeldet haben. Das bedeutet natürlich, dass die Bevölkerung der Landeshauptstadt von ihrem Hafen überhaupt nichts mitbekommt. Ich habe als nächstes einen Termin mit Markus Reiners, einem der Aufsichtsräte der Hafen Stuttgart GmbH. Nur ist der gar nicht hier, sondern circa 8 Kilometer entfernt, im Stuttgarter Rathaus.
Ich bin selbst eigentlich immer wieder mal am Hafen, also jetzt nicht direkt vielleicht in diesem Gebiet hier, da bin ich immer zu den Sitzungen in aller Regel, wenn dort Sitzungen stattfinden, aber sonst bewege ich mich relativ oft am Neckar. Das bewege ich mich in meiner Freizeit relativ häufig, muss ich sagen, weil es halt doch was Besonderes ist, einen Fluss in der Stadt zu haben.
Dabei ist der Stuttgarter Neckarhafen hauptsächlich industriell geprägt. Circa 3 Millionen Tonnen Güter werden hier jedes Jahr umgeschlagen. Das entspricht etwa 50.000 Containern, also fast 1.000 Container pro Woche. So ist der Hafen ein entsprechend großer Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region.
Ich denke, man muss ihn auch nutzen für die Industrie. Aber es muss ein ausgewogenes Verhältnis auch letztendlich sein, Industrie und Freizeit.
Die Stuttgarter bekommen aber von dem Hafen in ihrer Stadt bis jetzt sehr wenig mit. Wie könnte man den Hafen denn für die Bürger attraktiver machen?
In Untertürkheim, schwierig. Reeperbahn geht da nicht.
Können Sie den Strand draus machen?
Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber zumindest sollte der Neckar mal so gemacht werden, dass man auch ein bisschen spazieren gehen kann.
Wenn da Konzerte wären von coolen Bands oder irgendwelche Symposien oder so, dann würde ich da, glaube ich, schon, würden das die Leute vielleicht auch mehr mitkriegen und mehr wahrnehmen. Und da würde ich auch hingehen.
Gut, da müssen wir einfach auch ein bisschen mehr Werbung dafür machen. Aber da gibt es einfach nichts. Da gibt es kein Restaurant, da gibt es kein Café. Das ist wirklich nur verarbeiten.
Den Hafen großartig umzubauen und einen Strand aufzuschütten wird schwer. Auch weil die Fläche durch die angrenzende B10 sehr eingeschränkt ist. Ein kleines Café wäre aber eine gute Idee. Wir haben das mal bei Hubert Vollmer von der Stadtplanung vorgeschlagen.
Ja, also schön wäre das schon. Es gibt sicher auch Stellen, also wenn man einfach Fläche betrachtet, wo das gehen würde. Ja, also gerade wenn es nicht so großen Flächenbedarf hat wie ein Café oder sowas. Es müsste allerdings auch ein Betreiber kommen, der das auch machen will. Ja, also wenn da einer wäre, der sagt, okay, ich will das machen, da einen Kaffee betreiben, dann kann man natürlich Dinge in Gang setzen.
Dafür ist aber erstmal viel Vorarbeit nötig, denn die Fläche gehört vielen verschiedenen Mitspielern, was die ganze Sache ein bisschen komplizierter macht.
Da ist der Hafen dabei als Betrieb, als Eigenbetrieb der Stadt. Ja, das sind möglicherweise beteiligte Gewerbebetriebe, die die Flächen nutzen dabei. Da ist die Bundesrepublik Deutschland dabei, weil das ist eine Bundeswasserstraße der Neckar und die angrenzenden Flächen und Schleusengebiete, die gehören auch dazu, ja, also gehören auch der Bundesrepublik Deutschland. Wasser- und Schifffahrtsamt in dem Fall vertritt das diese Interessen dann. Also man hat einfach viele, die da mitspielen würden. Aber wenn dann eine käme, würden wir es zumindest probieren. Ja. Nur wir können nicht sagen, da muss man jetzt einen Kaffee bauen, wir bereiten alles vor und dann gibt es keinen, der das macht. Ja, weil es muss sich ja auch irgendwie wirtschaftlich tragen, sowas. Ja, das macht es ja keiner.
Bis dahin muss man den Hafen also erstmal für sich selbst entdecken oder auf spezielle Veranstaltungen warten. Bei der langen Nacht der Museen öffnet sich der Hafen immer wieder mal seiner Bevölkerung. Auch ein Fest zum Hafengeburtstag ist schon in Planung. Wir hören jetzt noch einmal Markus Reiners.
Es ist jetzt nicht das vorrangigste Thema. Wir haben andere Themen in Stuttgart momentan, die wichtig sind. Aber das ist ein Thema, das ist ein Spielfeld, sage ich mal, wo ich mich gern drauf bewege auch. Und das ist ein Spielfeld, wo man dann sicherlich mehr machen kann.
Vincent Gaschler über den Stuttgarter Hafen. Falls ihr schon mal am Stuttgarter Hafen wart, sind euch sicherlich die vielen Baustellen aufgefallen. Ganz getreu dem Motto: Schaffer, schaffe, Häusler baue. Über die weitläufigen Prozesse dahinter weiß man jedoch wenig. Wie die ganzen Baumaterialien herkommen und was der Stuttgarter Hafen damit zu tun hat, dieser Frage ist Lucy Höfle nachgegangen.
Stuttgart 21 ist derzeit das größte Bauprojekt der Metropolregion. Doch wo kommt das Baumaterial, Beton, Glas und Stahlelemente eigentlich her? Diese Frage führt uns zum Hafen in Stuttgart. Dort ist der Sitz von Heinrich Merz Kies und Sandwerke GmbH und Co. KG. Die Firma schlägt vor allem Schüttgut um. Standortleiter Bernd Frintrup.
Wir haben Splitte, die kommen aus unseren Steinbrüchen in Mönsheim, Heimsheim. Sand und Kies bekommen wir vom Oberrhein und aus dem Osten, aus Kalbe.
Schiff und Bahn beliefern den Betrieb. Das Material aus den Steinbrüchen kommt per LKW. Eine der Ladestellen am Oberrhein befindet sich in Lauterburg.
Wenn ein Schiff in Lauterburg geladen wird, die werden normalerweise mit Förderbändern beladen, kommt das Schiff innerhalb von 36 Stunden über Rhein, Neckar hier nach Stuttgart. Wir schlagen dann das Material um vom Schiff aufs Land in Silo. Danach wird das Material auf LKWs verladen und zu unseren Kunden geliefert.
Kunden des Unternehmens sind unter anderem Betonwerke, die für Stuttgart 21 arbeiten. Merz beliefert zudem die dazugehörige Tunnelbaustelle in Hohenstadt auf der Alb. Der Vorteil von Schiff und Bahn: Diese Transportmittel können große Mengen in kurzer Zeit transportieren. Eine Schiffsladung umfasst bis zu 2000 Tonnen. Das Entladen dauert ca. 4 Stunden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Gut umzuschlagen. Der Geschäftsführer des Hafens, Carsten Strehle.
Durch einen Kran zum Beispiel oder einen Bagger, oder das kann auch gesaugt und geblasen werden. Oder sie haben natürlich den Umschlag mit Containern. Das heißt, es sind halt kleine Einheiten, die praktisch dann in das große Schiff reingestellt werden.
Für den Containerumschlag von Merz ist Volker Gärtner zuständig. Mit dem Ridge-Sticker, einem Großstapler für Container, kann er bis zu 50 Tonnen hochheben.
Ich lade Züge ab mit dem Material, was kommt, Sand und Kies, lade es auf LKWs. Wenn die dann abgekippt sind, geht das zu Stuttgart 21, Aushub, kommt wieder zu uns, wird von mir wieder abgeladen und auf den Zug gestellt.
Auf den Wegen, die die Güter mit der Bahn zurücklegen, liegen verschiedene Stationen. Bernd Frintrup.
Ich schicke einen Zug hier weg mit Aushub. Der geht zum Beispiel nach Rottweil runter. Der wird in Rottweil entladen. Dann geht der Zug an den Oberrhein runter, wird dort unten wieder mit Sand und Kies beladen und kommt wieder zurück nach Stuttgart. Und so habe ich dann einen Umlauf.
Dabei spielt die Hafenbahn eine wichtige Rolle. Diese gehört dem Hafen und fungiert als Anschlussbahn zum deutschen Bahnnetz. Carsten Strehle.
Wir haben an jedem Kai mindestens ein Gleis lang liegen, manchmal auch drei Gleise. Da werden die Wagen den einzelnen Kunden zugestellt. Die ganzen Wagen werden dann von der Rangierlok gesammelt und in die Ordnungsgruppe gebracht und da dann jeweils zu Zügen zusammengestellt.
Von dort gehen die Züge auf die DB-Strecken über. Das Unternehmen Heinrich Merz besitzt eine eigene Lokomotive, die dessen Züge auf dem deutschen Bahnnetz bewegt. Hierfür muss Bernd Frintrup einen Fahrplan bestellen. Das heißt, er gibt an, wo der Zug hingehen soll und wie viele Tonnen dieser transportiert und bekommt dann von der Deutschen Bahn eine Strecke vorgegeben. Abfahrt Richtung Rottweil.
Lucy Höfle über den Güterumschlag am Stuttgarter Hafen. Neben den Schwierigkeiten für die Öffentlichkeit, den Stuttgarter Hafen zu besuchen, gibt es aber auch noch andere. Der grenzübergreifende Handel hat in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen. Privatpersonen bestellen immer häufiger im Internet. Dies führt zu einer drastischen Zunahme des Container- und Paketverkehrs. Jürgen Jaiser und Thomas Seemann bekommen diese Entwicklung in vollem Maße zu spüren. Die beiden Zollbeamten der Zollaußenstelle im Stuttgarter Hafen haben alle Hände voll zu tun. Erik Staus berichtet.
Es ist 7 Uhr in der Früh. Der Parkplatz des Stuttgarter Zollamts der Außenstelle Hafen steht voll mit schweren LKWs, beladen mit Schiffscontainern. Ungeduldig warten die Fahrer auf die Abnahme durch den Zoll, damit sie ihre Fahrt fortsetzen können. Nach und nach tauschen die Zollbeamten Papiere mit den Fahrern aus und überprüfen die Ladungen sorgfältig. Laut Thomas Seemann, dem Pressesprecher des Hauptzollamts in Stuttgart, tägliche Routine, um die enorme Menge an Sendungen zu bewältigen.
Im Bereich der Ausfuhr sind hier knapp 1 Million Ausfuhrsendungen, die wir pro Jahr abfertigen. Im Bereich der Wareneinfuhr haben wir hier 200.000 Sendungen pro Jahr und 17.000 Postpakete etwa.
Die 1996 gegründete Hafenaußenstelle des Zollamts bietet etwas über 20 Beamten einen festen Arbeitsplatz. Im Falle des Hauptzollamts Stuttgart sind es 600 Angestellte. Thomas Seemann sagt, eine starke Zusammenarbeit, aber auch eine klar strukturierte Aufgabenteilung der beiden Ämter sei unabdingbar.
Das Zollamt ist zuständig für die Warenabfertigung der Ein- und Ausfuhr. Zusätzlich ist das Zollamt seit 2014 Ansprechpunkt für die Kraftfahrzeugsteuer. Was die Aufgaben des Hauptzollamts angeht, bewegen wir uns in einem anderen Bereich. Also hier werden beispielsweise für große Unternehmen entsprechende Bewilligungen oder Vereinfachungen genehmigt, die eben eine einfache Zollabfertigung gewährleisten.
Zu den Hauptaufgaben der Außenstelle gehört es, ein- und ausgehende Waren zu kontrollieren. Jürgen Jaiser, Abfertigungsleiter der Einfuhr und stellvertretender Vorstand der Hafenstelle.
Der Hafen, obwohl es der Name vermuten lässt, dass vielleicht nur Schiffe kontrolliert werden, ist trügerisch in dem Fall, sondern kommt vom Sitz her. Ansonsten umfasst die Kontrolle den Verkehr, der da stattfindet, in Containern. Die wiederum werden ja befördert mit LKW, mit Bahn, mit Schiff. Und was noch dazu kommt, Sendungen, die per Post angeliefert werden.
Doch nicht jeder Container wird überprüft. Zum einen finden die Kontrollen stichprobenweise und zum anderen risikoorientiert statt, wobei die Erfahrung des Zollbeamten eine wichtige Rolle spielt.
Es gibt gewisse Wege, wo man verstärkt darauf achten muss, dann gewisse Absendeländer, dann gewisse Warenbeschreibungen. Die alte Spürnase des Menschen ist immer noch gefordert und gefragt.
Und falls die alte Spürnase mal nicht mehr weiter weiß, gibt es diverse Helfer durch Tier und Technik. Thomas Seemann.
Wir können zusätzlich unsere mobile Kontrollgruppe anfordern, wenn wir den Verdacht haben, dass hier besonders versteckte Waren sind, zum Beispiel unter der Tarnladung oder im Fahrzeug selber. Hier kommen natürlich einige Möglichkeiten in Betracht von einer vollmobilen Röntgenanlage, wo man eben ganze Fahrzeuge durchleuchten kann. Man kann Sendungen mit dem Hund prüfen. Wir prüfen hier auch teilweise Sendungen, die in der Paketkammer sind, mit dem Hund ab.
Bei dieser Fülle an Kontrollmethoden gelingt den Zollbeamten fast täglich ein Fund. Hierbei kommt so einiges zutage. Jürgen Jaiser.
Da hatten wir Gerätschaften aus dem technischen Bereich. Radionavigationsgeräte, Kettensägen, Rasenmäher, dann Textilien, die falsch gelabelt waren. Hier sind falsche Herkunftsangaben auf einer Ware drauf und das darf nicht sein.
Die strengen Kontrollen machen die kriminellen Schmuggler erfinderisch. Dazu noch einmal Thomas Seemann.
Wir hatten schon Betäubungsmittel in der Cornflakes-Packung, wir hatten schon Betäubungsmittel im Bilderrahmen versteckt. Da gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Und es ist natürlich auch der Klassiker, der Wettlauf des Schmugglers, möglichst kreative Verstecke zu entwickeln. Und wir hier als Zoll versuchen, diese Verstecke zu finden, wie letztes Jahr in Winnenden, die in der Möbelsendung insgesamt fast 10 Kilo Opium gefunden haben.
Ein Beitrag von Erik Staus. Die Zollbeamten vernichten natürlich die sichergestellten Arznei- und Betäubungsmittel. Bei Plagiaten haben die betroffenen Firmen Mitspracherecht über das Schicksal der Funde. Waren, die eigentlich okay sind, bei denen die Schmuggler nur Einfuhrabgaben hinterzogen haben, können sogar auf der zolleigenen Auktionsseite landen. Diese ist unter zoll-auktion.de zu erreichen und für jedermann frei zugänglich. Viel Spaß beim Bieten.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr seid auf der Wüstenwelle mit unserer Micro Europa Tübingen-Sendung zum Thema Neckar.
Tumbling
seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet light with abandonment and love.
Konntet ihr am Song erraten, worum es als nächstes geht? Petri Heil. Das ist die traditionelle Grußform der Fischer und Angler. Doch richtig mit dem Fischfang beschäftigt haben sich bis jetzt wahrscheinlich die wenigsten. Was das Angeln im Neckar ausmacht und mit welchen Schwierigkeiten die Fischer zu kämpfen haben, dem ist Vanessa Reinschmidt auf den Grund gegangen.
In Tübingen am Neckar wird viel gefischt. Allein der Kreisfischerverein Tübingen angelt jedes Jahr ungefähr 1500 Mal pro Neckarabschnitt. Der Fluss ist in Zonen geteilt. Es gibt eine Forellen-, Eschen- und Barbenregion. An die Angel gehen auch Braxten. Das sind kleine Fische aus der Familie der Karpfen. Alexander Tonkali, Vorsitzender des Vereins.
Im Prinzip ist der Neckar ein Fluss mit einem sehr großen Breitspektrum. Das liegt daran, weil der Neckar nicht im naturbelassenen Zustand ist. Wir haben sehr viele Stauwehre im Neckar. Dadurch haben wir vor jedem Stauwehr haben wir immer so eine Art, ich sage jetzt mal wie ein See. Kurz vor dem Stauwehr, wenn das aufgeschaut wird, ist es sehr tief und dann sehr, sehr still. Da ist also keine Strömung und nichts. Und da halten sich Fische auf, das geht bis hoch zum Wels, der jetzt kürzlich mal gefangen worden ist, der eigentlich da gar nichts verloren hat in dem Fluss.
Europas größter Süßwasserfisch wird normalerweise gezüchtet in Seen ausgesetzt. Unterhalb der Wehre ist der Fluss wieder naturbelassen. Allerdings setzen die Fischer immer wieder junge Tiere aus, damit die Population konstant bleibt. Trotzdem bereitet ein Tier den Angler Sorgen. Es ist der Kormoran. Laut Troncali eine Gefahr für die Fische und die Angelei.
Hier im Neckar ist der Kormoran ein großes Problem. In den vergangenen Jahren war das auf den Winter reduziert. Also da war die Kormoranschädigung meistens über den Winter. Ich war vorgestern am Wasser und habe da den Kormoran überfliegen sehen. Also ist jetzt schon im Sommer auch hier. Und der Kormoran ist das einzige Lebewesen, welcher, ich sage jetzt mal, ein Jagdgebiet komplett leer räumt.
Der Wasservogel kann bis zu 50 cm groß werden und steht unter Naturschutz. Deshalb muss man sich mit ihm anfreunden. Es gehört auch zu dem Beruf eines Anglers, seltene oder rückgängige Arten wieder anzusiedeln und zu hegen. Die Fischer kümmern sich etwa um den stark gefährdeten Aal. Jeder europäische Aal kommt nahe der Bermuda-Inseln zur Welt, schwimmt über den Ozean und die Flüsse hinauf. Später kehrt er wieder zum Laichen und Sterben zurück ins Meer.
Der Grund für diesen Fisch war eigentlich der, dass zum Beispiel auch ein zu erwartendes, sagen wir, rückgängige Fängigkeit vom Aal mit eine große Rolle spielt. Also man sagt ja, der Aal ist ja ein sehr weitreisender Fisch, der zum Laichgebiet in die Sargassosee wandert. Und auf dieser Reise mit all den Klimaänderungen und was da alles zusammenkommt, ist es so, dass dieser Aal zurückgeht.
Was genau im Sargassosee passiert, stellt die Wissenschaftler vor ein Rätsel. Dennoch ist der Aal ein sehr beliebter Speisefisch. Die Fischer rechnen sogar mit einem kompletten Angelverbot in der Zukunft.
Unabhängig davon ist es so, dass wir gesagt haben, okay, was für Alternative hätte man denn? Und dann ist man auf die Idee gekommen, die Aalquappe, so nennt man sie nämlich auch, oder Aalrute. Das ist ja, dort ist die Quappe gekommen als alternative Speisefisch, der auch ein sehr guter Speisefisch ist, wieder anzusiedeln, um eben zu sagen, okay, man muss ja auch nicht immer auf der Aal landen, man hat ja Alternative in diesem Fluss, der eigentlich hier immer heimisch war.
Die Quappe ist ein nachtaktiver Raubfisch und soll im Neckar wieder eine Zuflucht finden. Damit das klappt, muss man die im frühen 20. Jahrhundert mit Beton kanalisierten Flussläufe renaturieren.
Wir machen Buhne, wo also Kehrströmungen entstehen. Da wird im Prinzip, ich sage jetzt mal ganz, ganz lapidar, ein Hindernis in den Fluss verbaut am Ufer, welcher verhindert, dass das Wasser einfach nur gerade an dem Ufer entlang schießt. Und dann gibt es da eben Widerstand, es gibt Kehrströmungen, es gibt Ruhezonen dadurch, wo sich Jungfische dann eben auch aufhalten können und Schutz findet, eben vor der Strömung.
Die Mitglieder des Tübinger Fischervereins haben Jahr ein, Jahr aus viel zu tun. Sie schaffen neue Laichplätze, etwa für Barsch und Sander, damit sich die Fische wieder selbstständig fortpflanzen. Dazu nimmt man Tannenreisig. In die verästelten Strukturen legen Zanderweibchen bis zu 200.000 Eier. In den vergangenen Monaten hat es sehr viel geregnet. Ist das Hochwasser für die Fische im Neckar ein Problem?
Jetzt gerade, möchte ich sagen, durch die viele Unwetter, die wir im Juni hatten, ist er sehr braun. Aber das hat nichts mit Dreck zu tun, sondern das sind lediglich Schwebstoffe, die beim Regen mit ins Wasser gespült werden. Wenn der Fluss jetzt einmal höher steigt und tatsächlich das Erdreich erreicht, wo dann auch wieder Schwebstoffe mitreißt, dann das Wasser mitführt. Aber das geht 2-3 Tage, wenn dann kein Unwetter mehr kommt, dann ist das wieder klar. Also man kann im Neckar, hat man fast einen Meter Sichttiefe. Und das ist eigentlich für so ein Gewässer top.
Die Angler in der Neckarregion machen also viel, um die Arten zu schützen. Ob speziell mit dem Kormoran Frieden geschlossen werden kann, wird sich zeigen. Vanessa Reinschmidt berichtete. Seid ihr noch im Thema drin? Hier nochmal was zur Entspannung. Bruce Springsteen mit The River, 1988, live in Tampa.
When she was just 17, We go down to the river, head into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, a man that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat.
Now those memories come back to haunt me. They haunt me.
Leider wird der Fisch, der im Neckar geangelt wird, immer seltener in heimischen Restaurants auf den Tisch gebracht. Jürgen Seibold ist einer der letzten Neckarfischer. Bei ihm im Restaurant in Laufen am Neckar genießen Gäste seinen fangfrischen Fisch. Larissa Schaar hatte ihn und seine Frau besucht.
Mit einem kleinen Fischerboot nimmt uns Jürgen Seibold an einen Altarm des Neckars mit, der sich Seeloch nennt. Wir begleiten ihn beim Einholen der Netze und sind auf die Ausbeute gespannt. Die Netze legte er schon am Vortag im trüben Wasser aus.
Wir haben hier im Neckar 42 verschiedene Fischarten. Die Hauptfischarten sind Zypriniden, das sind Karpfenartige. Wie der Name schon sagt, Karpfen, Rotaugen, Brassen, Döbel, Barben. Dann kommt vor Hecht, Zander, Waller, Barsch, dann haben wir Kaulbarsch, dann haben wir Sonnenbarsch und die gehören zu der Kategorie der Raubfische.
Sorgfältig befreit Jürgen Seibold die Fische aus den Netzen, betäubt und tötet diese, bevor sie in den Fischeimern neben uns an Bord landen. Hierbei darf man keine schwachen Nerven zeigen, vor allem wenn man beim Kampf mit zwei Welsen hautnah dabei ist. Jürgen Seibold berichtet von seinen Highlights, darunter der Waller als größter Süßwasserfisch Europas.
Natürlich ist Fischers Freude immer, wenn er einen großen Fisch fängt, so wie heute. Ein Waller oder mein großen Hecht. Ich habe hier einen Waller gefangen mit 2,20 Meter, der hatte 80 Kilo. Dann habe ich mal einen Hecht gefangen mit 34 Pfund. Das ist auch für dieses Exemplar groß. Oder mal einen Zander habe ich mal gehabt mit 15 Pfund. Das sind so Erinnerungen an große Fische.
Fischernetze befinden sich nicht nur in Jürgen Seibolds Fischerboot, sondern schmücken auch Seibolds Fischrestaurant im mediterranen Stil. Seit mehreren Generationen ist die Aufzucht und der Handel von See- und Süßwasserfischen Familienbetrieb. Das Restaurant bietet neben hauptsächlich Salzwasserfischen aus dem Atlantik und dem Mittelmeer noch als einer der wenigen Restaurants heimischen Fisch an. Daher gibt es keine Speisekarte. Auf einer Kreidetafel steht, was frisch hereinkommt.
Es liegt natürlich immer daran, wie das Wetter ist. Jetzt bei dem Unwetter ist es hier unmöglich, also Netze zu stellen, weil da ist Hochwasser und da kommt eigentlich nur der ganze Dreck runter. Aber ansonsten zum Frühjahrszeit, Sommerzeit, da ist er schon relativ oft draußen, also eigentlich jede Woche. Fischen hat auch immer sowas mit Glück zu tun. Das ist eben halt das Problem, dass sie nicht sagen können, hey, morgen mache ich Zander oder Hecht auf der Karte, weil wenn der Fischer nichts im Netz hat, dann kann man auch nichts anbieten.
Umso mehr freut sich Petra Seibold, wenn ihr Mann mit Waller oder Zander im Netz zurückkommt. Diese Fischarten werden sehr gerne gegessen und sind leicht zuzubereiten.
Den Waller, den machen wir als Wallersteak. Das ist ein reines Fleisch, wie ein Thunfischsteak. Der hat überhaupt keine Gräten, das ist ein Wirbelträger. Zander hat die Y-Gräte nicht im Rücken. Also auch praktisch ein sehr grätenarmer Fisch, im Gegensatz zu einer Brasse oder zu einer Rotauge. Die haben richtig Gräten.
Neckarfische wie der Waller und Zander sind nicht nur aufgrund weniger Gräten begehrt. Sie zeichnen sich durch ihren feinen Eigengeschmack aus. Wasserqualität und Nahrung bestimmen den Geschmack mit.
Obwohl die Art gleich ist, aber er riecht ein bisschen nach seinem Lebensraum. Wir haben ein sauberes Wasser, sodass wir keine Arten oder sonst was haben. Wie zum Beispiel oft in geschlossenen Gewässern, wo dann der Karpfen eben ein bisschen grundelt und dann den sogenannten Moosgeschmack hat. Das haben wir hier im Fluss eigentlich nicht, weil der Fisch aktiv ist. Der muss gegen die Strömung kämpfen, der hat muskulöses Fleisch. Und wenn er steht und frisst, dann hat er natürlich nur einen Haufen Fett und kein Muskel.
Demgemäß werden die Fische auch neutral zubereitet, sodass der Eigengeschmack nicht verloren geht, sagt Petra Seibold.
Wenn wir jetzt anfangen würden, alles mit Knoblauch zu würzen oder sowas, dann wird eigentlich jeder Fisch gleich schmecken. Nur mit Salz und Pfeffer würzen, vielleicht mal ein bisschen Rosmarin mit bei, aber das war es dann auch schon. Generell gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten, einen Fisch zuzubereiten. Das Einzige ist, wenn sie so einen Fisch mal im Ganzen machen, dann müssen sie eben halt gucken mit der Garzeit, dass er eben halt dann auch richtig gar ist, gell?
Allerdings bieten nur wenige Restaurants heimischen Fisch an, da dieser nicht so leicht zugänglich ist. Von der Neckarfischerei kann heute niemand mehr leben, da die Wasserfläche nicht ausreichend groß ist. Die Restaurants bekommen den Fisch schon innerhalb von ein, zwei Tagen grätenfrei über den Großhandel und haben so weniger Eigenarbeit. Der gelieferte Fisch behält seine Frische aufgrund der guten Kühlkette. Außerdem haben Gäste nach ihrem Urlaub bestimmte Erwartungen.
In Spanien Dorade gegessen, also isst man im Restaurant auch eine. Deshalb sind die Fische, die edleren Fische, die sind total außer Acht geraten im Laufe der Jahre. Weil es auch niemand mehr zubereiten kann. Großes Problem. Ich mache also jedes Jahr einen Kurs mit dem Verband für Fischerei und Gewässerschutz. Der heißt Verwertung von Süßwasserfischen oder vom eigenen Fang als Angler. Was soll ich einen Fisch fangen, den ich nicht verwerte? Sie sind dann begeistert, was man daraus alles eigentlich machen kann aus so einem Fisch.
Und zwar nicht nur Fischfilets, Klößchen und Frikadellen. Der Neckarfisch wird sogar mit der traditionellen schwäbischen Spezialität Maultasche kombiniert. Auch Fischmaultasche genannt. Es ist wichtig, Gäste an das Besondere der Neckarfische heranzuführen. Nur so steigt die Nachfrage und Gastronomen bemühen sich umso mehr, heimischen Fisch auf den Tisch zu bringen. Begünstigt wird dies durch die wieder steigende Fischvielfalt im Neckar.
Das liegt jetzt daran, dass der Neckar eigentlich wieder sauber ist, im Gegenteil zu früher. Hat natürlich auch ein bisschen was mit Kläranlagen zu tun und so weiter, wobei man da mal ganz aufpassen muss. Wenn es zu sauber ist, ist eben halt auch nichts, weil der Fisch braucht ja auch seine Nahrung. Und wenn ein Wasser zu sauber ist, siehe Bodensee, dann geht es eben halt dann auch nicht weiter.
Wir sehen, dass unser heimischer Neckarfisch so einiges zu bieten hat. Als einer der letzten Neckarfischer ist es Jürgen Seibold wichtig, den Grundbegriff der Fischerei jungen Leuten näher zu bringen, welche später von der Nachhaltigkeit des Neckars profitieren können. Nur so landet zukünftig fangfrischer Fisch aus der Region häufiger auf unseren Tellern.
Ein Beitrag von Larissa Schaar über die Besonderheiten des regionalen Neckarfischs und seine Zubereitung im Rahmen unserer Mikro-Europa-Tübingen-Sendung zum Thema Neckar auf der Wüstenwelle.
Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on fast, just the same. Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama's gonna make everything all right. And I ain't got no worries, 'cause I ain't. Well, if it rains, I don't care. Don't make no difference to me. Just take that streetcar, let's go. I like to hear some funky Dixieland and dance a funky tone. And I'll be buying everybody drinks around. Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Some funky Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand.
By the hand,
take me by the hand, pretty mama, come and dance with your daddy all night long.
I like to hear some funky Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand.
By the hand, take me by the hand, pretty mama, come and dance with your daddy all night long.
I like to hear some funky Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand.
Come on, by the hand.
I like to hear some funky Dixieland, pretty mama, come take me by the hand.
By the hand,
by the
hand, pretty mama, come take me by the hand.
Leider sind wir schon am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung Tübingen angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues über den Neckar erfahren. Die Sendung entstand im Rahmen unserer crossmedialen Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Lehrveranstaltungen innerhalb des Instituts für Medienwissenschaft. Die Beiträge waren von Ines Metzger, Vincent Gaschler, Lucy Höfle und Erik Staus, Vanessa Reinschmidt und Larissa Schaar. An den Reglern saß Anna Ivanova, Redaktion Ulrich Hegele. Schaut auch mal auf unserer Homepage unter mikro-europa.de vorbei und besucht uns bei Facebook. Nachhören könnt ihr alle Sendungen auf der Homepage der UB Tübingen. Vom Mikrofon verabschiedet sich Annika Petrasch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.